Untreue und Vorteilsnahme. Ein hoher Justizbeamter kassiert Strafe. Wir sprechen in dieser Folge über ein hohes Tier in der Justiz. Ein ehemaliges hohes Tier. Der Mann hat nämlich Aufträge an seine Kumpels vergeben. Die Sache kam raus und ein Urteil wurde gesprochen. Wir sprechen auch darüber, warum es so einfach für ihn war, und wir erzählen, was dieses Urteil für den Mann bedeutet. Aber wir sprechen auch darüber, wie die Urteilsbegründung ablief, denn die hatte es in sich. Es ist da von einem Totalausfall am Oberlandesgericht die Rede. Wie immer zu hören in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Alle zwei Wochen montags gibt's ja von uns neuen Stoff, und schreiben können Sie uns an angeklagt@mdr.de. Natürlich lohnt es sich, diesen Podcast zu abonnieren, dann verpassen Sie auch keine Folge mehr. Und jetzt geht's los.
ARD.
Und bei mir ist MDR Thüringen Gerichtsreporterin Conny Hartmann. Hi Conny.
Hallo Ali.
Was ist die Ausgangslage? Worum geht's?
Es geht um einen ehemaligen Beamten des Thüringer Oberlandesgerichtes. Der soll sozusagen freihändig Verträge ausgehandelt haben, Dienstleistungsaufträge vergeben haben in Größenordnungen, die hätten ausgeschrieben werden müssen. Und es soll Geld dafür geflossen sein, will ich jetzt mal so ganz allgemein sagen. Jetzt komme ich gleich zu einer etwas schwierigen Geschichte. Natürlich, wenn es um Größenordnung geht, dann muss ich auch Zahlen nennen. Der Schaden für den Freistaat jetzt laut Urteil, der liegt so etwa bei 500.000 Euro. Da gibt's aber dann sowas Spezielles. Leute, die mit kriminellen Geschäften Geld verdient haben, müssen dieses Geld abführen an den Staat. Also das wird eingezogen, so heißt es im Urteil. Und da kommen wir dann zu ganz anderen Summen, warum das so ist und warum die dann viel höher sind. Das will ich dann auch noch erklären.
Bei uns geht's ja dann jetzt um einen Mann, und wir müssen erstmal nochmal die Position klären, welche Position der hatte und vor allem, wenn sowas passiert. Also das ist ja dann auch so, dass man schon eine gewisse, Macht haben muss und dass man auch Einfluss haben muss, weil ansonsten, wenn man ganz unten in der Nahrungskette ist, dann gucken natürlich dann andere Personen drauf. Ja. Also es ist so, dass der Angeklagte und schon eine Nummer war, sag ich mal so.
Ja, ich will kurz das Setting im Gerichtssaal beschreiben während der Urteilsverkündung. Wir hatten auf der linken Seite, wo die Angeklagten sitzen, drei Angeklagte mit ihren Anwälten, nämlich der Beamte, dann ein Unternehmer, mit dem er sehr große Geschäfte gemacht hat, viele Geschäfte gemacht hat, und ein Unternehmer, da geht's um wirklich was Kleines, das finde ich dann wiederum, Entschuldigung, ganz lustig, was da sozusagen bezahlt worden ist. Auf der rechten Seite zwei Staatsanwälte, spricht schon für die Länge, für die Bedeutung, für die Aufwendigkeit des Erfahrens, und ein Ersatzrichter und ein Ersatzschöffe. Falls von den Vorderen einer ausgefallen wäre im Laufe des Verfahrens, wären die dahin gerückt.
Um welche Geschäfte geht es denn eigentlich? Vielleicht kommt es so rüber, wir reden hier über jemanden, der im Gericht gearbeitet hat, aber wir sind natürlich weit weg davon, dass da irgendwelche Urteile oder sowas gekauft wurden, ganz weit weg davon, klar. Sondern es geht eher um Möbel und solche Aufträge. Also deswegen erstmal die erste Frage, was für Geschäfte ging es denn da unter den Fußballkumpels, was sie ja waren?
Also es ist der Verwaltungsleiter, der ehemalige. Er hat den Rang eines Ministerialrates. Und der war sozusagen für die Verwaltung, für die Ausstattung der Gerichte zuständig. Und ich will jetzt gleich sagen, im Urteil ist auch gesagt worden, er hat eine unglaubliche Machtfülle gehabt. Das hat dann auch bei der Strafe eine große Rolle gespielt. Aber du willst ja jetzt erstmal von mir wissen, worum es konkret geht. Es geht also darum, dass Leute gebraucht wurden, die Möbel aufgestellt haben. Es ging darum, dass Leute gebraucht wurden, die Daten eingeben in einen Rechner. Es ging darum, dass zum Beispiel der Vorsitzende Richter hat im Urteil das Amtsgericht Stadtroda als das Blitzergericht bezeichnet, dass da irgendwelche Ordnungswidrigkeiten nicht verjährt sind. Das hat aber alles nichts mit richterlicher Tätigkeit zu tun, sondern einfach damit, dass du ja auch Justizpersonal brauchst. Also du brauchst Protokollanten, die sind jetzt auch nicht betroffen in dem Fall, aber du brauchst Leute, die in der Geschäftsstelle sind. Du musst eine funktionierende IT-Abteilung haben. Das ist natürlich in den letzten Jahren, hat das alles erst an Bedeutung gewonnen, und ganz offensichtlich, so hieß es im Urteil, gab es halt einfach auch nicht genügend Personal dafür, sodass also diese Dienstleistungen auch angekauft werden mussten, weil die E-Akte, die berühmte, die elektronische Akte, soll an allen Gerichten eingeführt werden. Da brauchst du ja sozusagen auch eine Basis Basis dafür, die sich ums Technische kümmert, sage ich jetzt mal. Und um solche Arbeiten ging es vor allen Dingen. Da sind also so Dienstleistungsverträge geschlossen worden. Da sind Studenten sozusagen von dem Unternehmer angestellt worden, die diese Tätigkeiten dann auch ausgeführt haben. Also es ist jetzt nicht so, dass wir hier über irgendwelche Scheinverträge reden oder so, sondern es ging wirklich um Sachen, die wirklich gemacht werden mussten.
Also auch so Sachen, damit der Laden läuft. Ne? Ja. Also das muss ja auch irgendwie hinter den Kulissen Infrastruktur passen.
Genau. So. Und da muss man dann natürlich gucken als Ermittler, was hat das den Freistaat, also was hat das Land gekostet, weil dieser Dienstleistungsvertrag geschlossen wurde, und was hätte es das Land gekostet, wenn es mit eigenen Leuten gemacht worden wäre oder mit marktüblichen Preisen oder was weiß ich. Das ist eine unglaublich schwierige Geschichte, und wenn man anfängt zu ermitteln, weil man mitkriegt oder stimmt irgendwas nicht, dann holt man sich ja erstmal alle Verträge und dann guckst du ja die Verträge durch. Ich bin davon überzeugt, dass da viele Verträge dabei waren, die rechtens waren. Und dann musst du die raussuchen, was nicht so gestimmt hat. Es gab tatsächlich ursprünglich auch mal Verträge mit 3 verschiedenen Unternehmern, wo es nicht so ganz korrekt gelaufen ist. Wie gesagt, 2 saßen jetzt mit auf der Anklagebank. Und die Staatsanwaltschaft hat dann, wie gesagt, noch den Schaden errechnet, der dem Freistaat entstanden ist. Weil das ist natürlich wiederum wichtig für die Strafhöhe.
Und dieser Schaden wurde berechnet, weil ich stelle mir das jetzt so vor, normalerweise werden solche Aufträge wahrscheinlich dann auch ausgeschrieben, theoretisch. Genau. Und dann guckt man, wie nennt man das?
Marktübliche
Angebot, also meistens das Billigste dann am Ende. Und ich könnte mir vorstellen, so wird dann das ausgerechnet, dass die Sachen, die dann vergeben wurden, einfach teurer waren.
Zum Beispiel. Genau. Es gab zum Beispiel auch was, es gab einen Vertrag, da hat das Gericht gesagt, also das ist zu so einem geringen Preis, wenn man das ausgeschrieben hätte oder wenn man das zu marktüblichen Konditionen gemacht hätte, da hätte man wahrscheinlich mehr bezahlen müssen. Also sowas gab es auch.
Okay.
Wie gesagt, dass das so gewesen ist, dass diese Verträge ohne Ausschreibung, also unter Verstoß gegen die Vergabevorschriften geschlossen worden sind. Davon war das Gericht überzeugt. Es gab dann auch noch Verstöße gegen das Arbeitnehmerüberlassungsgesetz. Das ist jetzt juristisch für mich, da bin ich dann ein bisschen ausgestiegen, weil du brauchst eine bestimmte Genehmigung, wenn du Arbeitnehmer an jemanden verleihst. Da musst du ja so eine Art Leiharbeitsfirma sein. Das hat auch noch eine Rolle gespielt. Und das ist, also ich... Rechtlich war das schon gar nicht so einfach nachzuvollziehen bei bestimmten Sachen. Insbesondere auch bei der Geschichte, der Beamte ist ja wegen Vorteilsnahme verurteilt worden. Und da hat das Gericht gesagt, also wir können jetzt nicht sagen, dass er für einen bestimmten Vertrag eine bestimmte Summe oder so bekommen hat. Ja, das macht natürlich auch wieder noch was mit der Strafhöhe. Oder ich sag jetzt auch mal... Das ist natürlich für mich eine andere kriminelle Energie, wenn ich zu jemandem sage, du kriegst den Vertrag nur, wenn ich so und so viel Prozent kriege oder so. So ist es in diesem Fall überhaupt nicht gewesen, sondern, muss ich jetzt die Geschichte wieder von vorne erzählen, vom Beamten, der hat ein Immobilienprojekt und da war das Geld immer mal knapp, wenn mal was nachfinanziert werden musste. Und in dem Zusammenhang hat er halt immer mal Geld gebraucht und da gab es zinslose Kredite, ich zitiere jetzt aus der Urteilsbegründung, gab es zinslose Kredite, die, wie gesagt, halt, wo er dann keine Zinsen mehr bezahlt hat. Und das Gericht hat auch so ein paar Zuwendungen gefunden, die er nicht zurückgezahlt hat nach Ansicht des Gerichtes. Und deswegen waren das Zuwendungen auf eine gute Zusammenarbeit, aber jetzt keine konkreten Bestechungsgelder. Deswegen darf man dieses Wort in dem Zusammenhang schon gar nicht verwenden. Er ist wegen Vorteilsnahme verurteilt worden und nicht wegen Bestechung, weil es war eben nicht so, wie ich es eben geschildert habe, du kriegst nur, wenn ich kriege. Sondern es hat sich aus einer Freundschaft entwickelt und dann ist es halt gut gelaufen. Und warum es so gut gelaufen ist, das hat das Gericht, Entschuldigung, richtig aufgeregt.
Dem Urteil wollen wir ja heute mehr Platz einräumen als vielleicht sonst, aber das hat auch einen richtig, richtig guten Grund. Wir hören gleich erstmal, welche Strafen die 3 Angeklagten bekommen haben, also der ehemalige hohe Justizbeamte und die 2 Unternehmer, die mit auf der Anklagebank gesessen haben.
Urteilsverkündung. Strafkammer, 3 Berufsrichter, 2 Schöffen vorn und alle 3 sind verurteilt worden. Es gab auch kleinere Freisprüche, sage ich mal, aber für den Hauptteil der Anklage, also Geschäfte, die hätten ausgeschrieben werden müssen, einfach so vergeben, da sind die verurteilt worden, die drei, die da saßen. Der Beamte ist verurteilt worden, ich will das vorwegnehmen, zu einer Bewährungsstrafe von 2 Jahren. Der eine Unternehmer zu einer Bewährungsstrafe von 1 Jahr und 7 Monaten. Und der dritte, habe ich ja schon gesagt, da war nicht so viel angeklagt, der muss eine Geldstrafe zahlen.
Also der Beamte, 2 Jahre auf Bewährung. Was hatte die Staatsanwaltschaft gefordert?
Staatsanwaltschaft hatte 4 beantragt. Bei der Schadenshöhe ist das an sich jetzt auch für mich keine überraschende Forderung gewesen, aber es hat Bewährung gegeben.
2 Jahre auf Bewährung, das ist ja dann, kann man sagen, okay, Glück gehabt, kein Gefängnis, aber da hängt ja doch schon was dran.
Ja.
Weil was hängt da dran für den Beamten, der ja eine hohe Position hatte, wahrscheinlich auch große Ansprüche hatte dann für seine Rente?
Leitender Ministerialrat, ich kann es immer noch nicht fehlerfrei sagen, sollte dieses Urteil rechtskräftig werden, verliert er seinen Pensionsanspruch. Das ist bei Beamten, ist das so, jede Freiheitsstrafe über 1 Jahr, die rechtskräftig immer rechtskräftig ist, dieses Urteil ist noch nicht rechtskräftig, bedeutet bei Leuten, die noch arbeiten, den Rauswurf aus der Beamtenpension und bei Leuten, die schon pensioniert sind, den Verlust der Pension. Die stehen dann nicht ohne da, das ist dann so eine komplizierte Geschichte, dass die dann sozusagen muss das Land sie nachversichern, so als ob die gesetzlich rentenversichert wären und dann bekommen sie halt da ein Geld. Aber sie haben halt diese Pensionsansprüche, die ja anders berechnet werden, die verlieren Leute, wenn sie zu einer Freiheitsstrafe von mehr als 1 Jahr verurteilt werden, egal ob Bewährung oder Gefängnis.
Ja, und dann geht es ja auch darum, dass noch Geld eingezogen wurde. Von was für Beträgen reden wir da eigentlich?
Das sind bei dem Beamten 30.000 Euro, die eingezogen werden. Und bei einem der Unternehmer ist das fast 1 Million Euro.
Hui.
Obwohl der Schaden für den Freistaat jetzt gar nicht so hoch ist. Aber da heißt es im Gesetz, Geld, das aus kriminellen Geschäften kommt, das kriegt der Staat einfach. Das wird eingezogen. Das haben wir in Drogenverfahren schon mal gehabt, wo ich gesagt habe, die dürfen dann ihre Produktionskosten oder ihre Transportkosten nicht abziehen. Und so ist es hier auch. Also den Unternehmer trifft's ganz hart. Der gibt nicht nur seinen Gewinn ab, sondern alles, was er eingenommen hat. Also wenn ich jetzt sage, trifft's ganz hart, wird wahrscheinlich wieder jemand sagen, wie kann die Mitleid mit dem haben? Ich will es einfach nur sagen, was das für ein Risiko auch ist, sich auf solche kriminellen Geschäfte einzulassen.
Gut, das weiß man vorher gar nicht, wie hoch die Strafe dann auf einmal ist.
Naja, der Strafe, das ist jetzt, ist es klar, ich glaube, das heißt offiziell Nebenstrafe, aber das ist, das Geld aus kriminellen Geschäften nimmt der Staat denen, die diese Geschäfte getätigt haben, begangen haben, wieder weg.
Wir haben ja gesagt, das sind auch so bekannte Kumpels, die da auf der Anklagebank gesessen haben. Haben die da dann auch interagiert? Haben die sich dazu geäußert oder haben die das so zur Kenntnis genommen, das Urteil?
Bei der Urteilsverkündung hat keiner mehr was zu sagen, außer dem Vorsitzenden. Da ist es einfach mal vorbei. Da ist alles schon geredet worden, dann ist das Urteil da. Und dann müssen sich die Beteiligten überlegen, gehen sie rechtlich gegen dieses Urteil vor. In dem Fall ist das Revision zum Bundesgerichtshof in Karlsruhe. Die Staatsanwaltschaft war zurückhaltend, insbesondere weil diese Einziehungsbeträge so in etwa dem entsprachen, was sie beantragt hatten. Und sie fanden die, also ich habe mit dem einen Staatsanwalt gesprochen, der gesagt hat, da war schon viel Richtiges in der Urteilsbegründung drin. Also die werden sich das angucken, wohingegen die Verteidigung natürlich gleich gesagt hat, wir werden Revision einlegen. Und da muss ich jetzt nochmal was sagen. Diese Revision musst du einlegen und dann kommt erst das schriftliche Urteil. Und da kannst du dann gucken, wie haben die das ausführlich begründet, weil alles Rechtliche, was ich jetzt schon, sorry, nicht ganz verstanden habe, zum Beispiel wenn es ums Arbeitnehmerüberlassungsgesetz ging, das müssen die Richter ja dann nochmal dezidiert mit den Hinweisen auf die bestimmten Paragraphen aufschreiben. Aber ob das Gericht ein ausführliches Urteil oder ein etwas abgekürztes Urteil schreiben darf, richtet sich immer danach, geht's in die Revision oder geht's in die Berufung oder nicht.
Und jetzt muss ausführliches sein.
Deswegen musst du immer Revision einlegen, bevor das ausführliche Urteil da ist. Und das, ich habe es schon mehrfach erlebt, dass Revision eingelegt worden ist und als das schriftliche Urteil da war, ist die Revision wieder zurückgenommen worden, weil das dann so überzeugend war, dass Staatsanwaltschaft Verteidigung gesagt hat, okay, da ist jetzt nichts mehr anzugreifen.
Okay, also nur weil man Revision einlegt, direkt nach dem Urteil, heißt es noch lange nicht, dass dann auch die
Revision verfolgt wird.
Dass die verfolgt wird. Und was dann am Ende beim Bundesgerichtshof passiert, ist ja auch nochmal ein ganz anderes. Genau. Ob die sich überhaupt damit beschäftigen, ist ja auch nochmal die nächste
sich,
Frage.
Bei einer Revision müssen sie sich damit beschäftigen, aber die können sie zurückweisen.
Und nicht zwingend verhandeln.
Nein, gibt keine Verhandlung. Aber beschäftigen müssen nach Rechtsfehlern gucken.
Genau. Wir haben das Urteil für die Angeklagten ausführlich besprochen, aber eigentlich fiel noch ein Urteil, und zwar über das Oberlandesgericht in Jena und den ehemaligen Präsidenten und über das Justiz und auch über das Justizsystem an sich in Thüringen. Ja, was dazu gesagt wurde, wie gesagt, hatte es in sich und das erzählen wir euch jetzt.
Ich will mit dem Positiven anfangen. Es war nämlich vieles in der Vorbemerkung. Nur der letzte Satz, der hat dann nochmal so richtig rein, also für mich sehr beeindruckend die Situation geschildert. Der Vorsitzende hat damit angefangen, dass er gesagt hat, es war ein sehr komplexes Verfahren. In der Urteilsbegründung spricht ja nur noch der Vorsitzende. Ein sehr komplexes Verfahren, das von großer Sachlichkeit geprägt war. Dafür hat er sich bei allen Beteiligten bedankt. Und aber auch ein Verfahren, das das Gericht geschlaucht hat. Und wahrscheinlich nicht nur das Gericht, hatte gesagt. 30 Tage sind verhandelt worden und da darf man, das muss ich jetzt wirklich mal sagen, wenn da so viele Verträge, so viele Zahlen, so viele Zeugen gehört werden, dann musst du dich ja danach noch Stunden damit beschäftigen. Egal, ob du Richter bist, Verteidiger, Staatsanwalt, du musst dich damit beschäftigen, weil du musst ja auch auf Widersprüche vielleicht mal prüfen und ob das dazugehört. Und die Vorbereitung, das alles zu ordnen, da will ich gar nicht mir vorstellen, wie viele Stunden da jeder der Beteiligten daran gearbeitet hat. Insofern ist diese große Sachlichkeit für mich tatsächlich ein Kompliment, was ich so selten höre. Und dann hat der Richter gesagt, also es war ein Verfahren, das verstörende Abläufe in der Thüringer Justiz öffentlich gemacht hat. Da habe ich schon mal gedacht, ui, das ist ein starkes Wort, aber es wurde noch härter. Der Vorsitzende hat gesagt, er sei seit 1994 Richter in Thüringen und seitdem habe er das Gefühl, dass die Justiz kaputt gespart wird. Es herrscht Personalnot, es wird kein eigenes Personal ausgebildet, es wurde lange keins eingestellt und er hat dieses Gefühl immer wieder, dass Justiz hat zu funktionieren, aber sie darf nichts kosten. Das hat er sehr persönlich formuliert. Und dann ist er zu dem Angeklagten gekommen, zu dem Beamten und hat von einer totalen Machtfülle gesprochen, die sich dieser Beamte aber gar nicht ausgesucht hat, sondern die ihm einfach gegeben wurde.
Ja.
Es ist also nicht so, dass der da irgendwie nach was gegriffen hätte, sondern das war halt so. Der ist Aufbauhelfer der Thüringer Justiz, der ist seit den frühen 90er Jahren hier. Diese Verdienste um den Aufbau der Justiz sind auch gewürdigt worden in der Urteilsbegründung, nämlich strafmildernd. Und als ein so hoher Beamter mit einer solchen Machtfülle hätte er vom Präsidenten des Oberlandesgerichts kontrolliert werden müssen. Natürlich vom damaligen Präsidenten, jetzt ist jemand anders dort. Und also ich werde immer noch gar nicht fertig drüber, dann hat der Vorsitzende gesagt, aber dieser Präsident, der war ein Totalausfall.
Hui.
Und der hat nicht nur nicht kontrolliert, sondern er hat sogar noch ein Disziplinarverfahren, wo jemand anders dann drauf gedrängt hat, dass das eingeleitet wird. Das hat er versucht zu verhindern. Und dann hat der Vorsitzende aus einer Mail des damaligen OLG-Präsidenten zitiert. Vorher hat er noch gesagt, man musste ihn zum Jagen tragen, dieses Disziplinarverfahren überhaupt einzuleiten. Da ging es nämlich schon mal, da gab es Gehaltspfändungen bei dem Beamten. Und da war klar, der hat irgendwie was nicht im Griff. Da ging es um Geldwäsche. Also es war im Vorfeld schon mal was. Und da hat dann die damalige Vizepräsidentin dafür gesorgt, dass das mal jetzt nicht mehr unter den Teppich gekehrt wird, sozusagen. Und da ist aus einer Mail des OLG-Präsidenten zitiert worden, wo der sich furchtbar drüber ärgert, über das Agieren seiner Vizepräsidentin. Und da heißt es unter anderem drin, warum fragt sie mich nicht, warum tritt sie so eine Lawine los, rammt Pfosten in die Erde, die man nur schlecht wieder rauskriegt und rät dann dem Angeklagten, dem jetzigen Angeklagten, mit dem er per Du ist, du musst dir jetzt einen Anwalt suchen. Und dann steht da noch drin, durch die übertriebene Hektik ist dem OLG ein großer Schaden entstanden. Das hat das Gericht naturgemäß etwas anders gesehen, das hat den Schaden dann eher in den Hunderttausenden gesehen, die das Land zu viel ausgegeben hat für die Dienstleistungsverträge, die nicht ganz, also die nicht regelrecht abgeschlossen worden sind. Das fand ich schon, ja.
Ja, würde ich meinen, das klingt jetzt, wenn du mir das so erzählst, klingt das auch, als ob der Richter das wir auch mal gerne ansprechen wollten.
Ja, ja, auf jeden Fall. Mhm. Auf jeden Fall. Wie gesagt, ich höre das ja so oft zwischen den Zeilen, auch mal mit einem direkten Satz. Aber hier hat es halt mal auch einen ganz konkreten Ansatz gehabt. Und das hat dann auch nochmal eine Rolle gespielt bei der Strafzumessung. Weil, wie gesagt, Staatsanwaltschaft hatte 4 Jahre beantragt. Für den Beamten, bei dem bleibe ich jetzt einfach mal.
Ja.
Und
das finde ich erstaunlich, dass dann so ein, dass quasi Missstände in einem Gericht, sage ich jetzt mal.
Ja, auf ganz, ganz strafmildernd. Ich will den Satz jetzt gleich zitieren.
Ja.
Der heißt nämlich, wenn die, hat der Vorsitzende so gesagt, wenn die Justiz so versagt, ist es nicht fair, die Angeklagten ins Gefängnis zu bringen. Das fand ich also wieder einen ganz starken Satz. Und dazu gehört halt noch, es gab keine Kontrollmechanismen. Es gab keine Kontrollmechanismen. Kriminelle Energie war eigentlich gar nicht nötig. Er hat nur unterschreiben müssen oder abzeichnen müssen oder sachlich richtig. Er hat sich nichts einfallen lassen müssen. Und das habe ich ja vorhin schon beschrieben. Das ist also jetzt kein großer Plan gewesen, sondern es hat sich so ergeben und es war so verflucht einfach.
Ja.
Es war so verflucht einfach. Und das hat das Gericht sehr, sehr deutlich gesagt.
Conny, das war interessant.
Das freut mich. Ich fand es auch total spannend. Und wie gesagt, ich habe so eine Urteilsbegründung tatsächlich noch nie gehört.
Vielleicht wird man die ja öfter hören, auch in den nächsten Wochen, weil das ist da, oder was heißt, dass Investitionsbedarf an den Gerichten besteht. Ich glaube, das können wir auch so durchaus sagen, dass da Nachholbedarf besteht, um es mal so vorsichtig zu sagen.
Ich denke ja.
Und deswegen sage ich, Conny, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal, Olli.
Alle 2 Wochen montags gibt's von uns neuen Stoff aus den Thüringer Gerichtssälen. Bis dahin empfehle ich euch wie immer die Rubrik True Crime in der ARD Audiothek. Auch da gibt's viele interessante Fälle. Einfach mal durchhören. Viel Spaß dabei.